Deutschlandfunk. Das Feature.
Liebe Landsleute, wie Sie wissen, plant die Bundesregierung eine Verstärkung des Bundeswehrkontingents in Afghanistan auf 4.500 Mann. Da dies nicht gerade preiswert ist und unsere Einsatzkräfte auf die Unterstützung durch die Heimatfront angewiesen sind, hat sich das Verteidigungsministerium zu einer ungewöhnlichen Maßnahme durchgerungen.
Ein Brief des Verteidigungsministeriums.
Unterschrieben hat ihn eine Referatsleiterin Afghanistan, Unterabteilung Kommunikationsguerilla.
Und das schreiben Sie täuschend echt aus.
Auf den ersten Blick.
Bundeswehr-Emblem, Stempel, Bundesadler.
Um den reibungslosen Vormarsch unserer Einheiten gegen den Terrorismus zu sichern, werden Sie gebeten, unsere Jungs zu unterstützen, indem Sie in Ihrem Bekanntenkreis für Gasmasken, Sonnenöl und ähnliche Ausrüstungsgegenstände Geld sammeln. Schließlich ist Ihre Bundeswehr in Afghanistan, damit Sie in aller Ruhe weiterkaufen können. Als kleines Dankeschön erhalten Sie nach Zahlungseingang unsere DVD »Die Rolle des Unteroffiziers im globalen Supermarkt«. Ihre Kommunikationsguerilla. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht.
Mensch, willst du ewig kaufen? Kommunikationsguerilla gegen Konsumkultur.
Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Das geht voran.
Ein Feature von Michael Reitz.
Ich denke, dass der Begriff Guerilla deshalb gewählt worden ist, um zu sagen, dass es bei den Techniken, Methoden und Aktionsformen der Kommunikationsguerilla darum geht, eine andere Art der Kommunikation zu wählen und zwar das auf so eine, sagen wir mal, subversive Art zu machen, dass es einem kleinen Krieg nahe kommt.
Begriff Kommunikationsguerilla. Eine der häufigsten Nennungen: Website Mark Ammann, Seminarleiter, Autor des Buches Go Stop Act, die Kunst des kreativen Straßenprotests.
Größtenteils begreife ich mich als Sammler von Aktionsgeschichten. So ist auch das Buch entstanden, das einfach in den verschiedensten Städten, Regionen, Ländern Leute verschiedene Erfahrungen mit Aktionsformen machen, sich ständig Neues entwickelt und ich mich dafür interessiere, was es neue Aktionsideen gibt und quasi dann diese Geschichten sammle, mir einfach gerne erzählen lasse und in meinen Workshops ich größtenteils zusammentrage, was die teilnehmen, alles kennen und ein bisschen erzähle, was ich sonst so erfahren habe, was es gibt. Das ist einfach Protestkultur weiterzugeben.
Step into my political platform shoes.
Die Kommunikationsguerilla sagt hingegen, es wäre viel spannender, in Frage zu stellen. Und zwar grundsätzlich alles in Frage zu stellen, auf eine Art in Frage zu stellen, dass eine Beschäftigung erstmal angeregt wird durch eine Verunsicherung von Gedanken in den Köpfen jedes Einzelnen, dass daraus vielleicht ein neues, interessantes entstehen könnte. Also das ist wiederum diese Subversive. Nicht die richtige Antwort geben, sondern eigentlich nach neuen Antworten suchen.
Es gibt Dutzende Gruppen und Formen der K-Guerilla.
Kostnix-Läden, die enttäuschten Konsumenten, Clowns-Armeen.
Faking, Fälschen von offiziellen Schreiben und Verlautbarungen.
Adbusting, Zerstörung oder Veränderung von Werbebotschaften aller Art.
Flash-Mobbing, sich scheinbar zufällig in kleinen Gruppen treffen, um gemeinsam eine politische Aktion zu starten.
Culture-Jamming, traditionelle Rituale, zum Beispiel Gebete in gesellschaftskritischer Absicht umgestalten.
Konzerne, ihr auf Erden, geheiligt werden eure Produkte. Euer Reichtum komme, euer Wille geschehe, wie in Industriestaaten, so auch in Entwicklungsländern. Unsere tägliche Werbung gibt uns heute und senkt eure Preise, wie auch wir unsere Ansprüche. Und führt uns nicht zu leeren Regalen, sondern erlöst uns von unseren Wünschen. Denn euer ist der Reichtum und die Macht, Und die Verantwortungslosigkeit. Amen.
Was neu ist in den letzten Jahren, ist das Element von Lebensfreude, von Spaß, dass also nicht als Widerspruch wahrgenommen wird, sondern dass jetzt vor allem jüngere Aktivisten, Aktivistinnen oder Leute, die sich engagieren wollen, auch sagen, Widerstand sozusagen darf auch Spaß machen, kann auch Spaß machen.
Linke Protestkultur damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
In der Fußgängerzone Flugblätter verteilen und sich beschimpfen lassen.
Auf einer Demo Transparente hochhalten, dann vielleicht ein paar Farbbeutel schmeißen.
Gefrustet nach Hause gehen.
Noch nicht mal
verhaftet worden.
Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen. Welche Lieber mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land schreit die Parole an jede Wand. Schreit die Parole an jede Wand.
Eine Aktion darf nicht irgendwas klar machen. Wie würde man das empfinden, wenn Krieg ist und es passieren keine Friedensdemos? Das würde man ja eher komisch finden, als dass es die Demos gibt. Dann läuft die Demo und alle denken, aha, eine Demo war ja zu erwarten, Punkt. Keiner denkt nach, keine Debatte, nichts. Nein, es muss etwas passieren, was die Leute in der Substanz irgendwie angeht, wo die anfangen, warum passiert das? Warum ist das überhaupt so? Das finde ich viel interessanter.
Sagt Jörg Bergstedt, Kommunikationsguerillero.
Die Botschaften werden also nicht mehr frontal vermittelt.
Nicht mit Parolen an den Wänden.
Sondern der Kommunikationsprozess selbst wird in Frage gestellt, angegriffen, verfremdet, verwirrend gestaltet.
Wer bestimmt, wie, über was, wann geredet und gehandelt wird?
Wo entstehen Meinung und Diskurs?
Ich brauche jetzt gerade mal, dass wir viel Straßenbahn fahren, aber wir haben kein Geld für Tickets. Dann werfe ich an verschiedenen Stellen mal ein paar Flugblätter ein, dass ein Werbetag ist von dem Nahverkehrssystem und dass man an diesem Tag umsonst aus Werbezwecken fahren kann. Und dann stecke ich mir den selber ein und wenn jemand kommt, sage ich, wie, was, heute ist doch Werbetag.
Die heutigen Aktionsformen haben keine festen Strukturen.
Ihr Ziel, das Selbstverständliche zu verspotten.
Werbung und Konsum lächerlich zu machen.
Denn sie bestimmen nach Auffassung der Kommunikationsguerilla zu einem großen Teil unser Leben.
Konsumismus sei die vorherrschende Ideologie unserer Zeit. Wer kaufen kann, dürfe am politischen Geschehen teilnehmen.
Der freie Zugriff auf Konsumgüter diktiere das politische Handeln bis hin zu militärischen Aktionen.
Soweit die Theorie.
Pilot bei der Bundeswehr. Ein himmlischer Dienst. Wer hat nicht schon davon geträumt, einmal abzuheben und die Welt von oben zu bombardieren? Die Bundeswehr bietet jungen Menschen mit dem Willen, etwas besonders Krasses zu tun, die Möglichkeit, diesen Traum zu verwirklichen. Also, steigen Sie ein und heben Sie ab. Bei der Bundeswehr haben Sie eine bombige Zukunft.
Und nun zur Praxis.
Erstens, die Clowns.
Rotterdam, Tag des Welthafens.
Ein Volksfest, bei dem sich der Hafen von seiner besten Seite zeigen will.
Und auch das niederländische Militär, beteiligt am Einsatz in Afghanistan.
Ein Marineorchester spielt schmissig gegen das Geknatter von Hubschraubern an.
Ein gefundenes Fressen für die Clowns Army Netherlands.
Politclowns, die geschminkt und maskiert das Spektakel karikieren.
Wir machen gerade das Warming-up. Aber später werden wir auf die Straße gehen, Action machen. Wir haben den Tag des Welthafens hier in Rotterdam. Alle präsentieren sich und auch die Marine, die neue Leute rekrutieren will. Wir wollen dabei unseren Spaß haben. Deshalb werden wir uns auf sie stürzen. In circa einer halben Stunde sind wir da und dann sehen wir ja, wie sie auf uns reagieren. Wir werden Folgendes machen. Zwei von uns spielen Geschäftsleute, eskortiert von vier Clowns.
The business people will take care that the military will protect the business.
Die Geschäftsleute werden sich bedanken bei den Militärs, dass sie ihr Business schützen, dass sie durch militärischen Schutz sehr schnell sehr reich geworden sind.
Big trades. So the military, they protect the economics. That the businessmen get rich very quickly.
Einer der Clowns tritt in Rotterdam als Halliburton auf.
So heißt die Firmengruppe des Ex-US-Vizepräsidenten Dick Cheney, die unter anderem mit irakischem Öl ihr Geld verdient.
Die Clowns spielen Militär.
Das ist das, was Clowns machen. Sie glauben nicht an Autoritäten, wollen sie beseitigen. Aber auf nette Art, freundlich, ohne den Menschen hinter der Autorität zu verletzen. Sie machen sich lustig über die Funktion, die jemand hat.
Hallo, Herr Offizier. Wir haben Ihnen hier einige frische Rekruten mitgebracht. Wollen Sie die nicht?
Nein, danke, ich habe keine Zeit. Bitte nicht.
Da war dieser Marinetyp, der uns ständig beobachtete, wütend aussah. Und dann haben wir uns von hinten an ihn rangeschlichen, mit diesem süßen Lächeln. Er wusste überhaupt nicht, was tun, denn jede Menge Leute standen um die Szene herum und haben sich schiefgelacht. Der wusste nicht, wie er das durchstehen sollte, denn seine geliebte Autorität war im Eimer. Und dann wissen sie meistens nicht, wie sie mit uns umgehen sollen.
Die Besucher des Volksfests sind zunächst verwirrt.
Denn die Clowns machen nichts Böses. Sie wischen Staub auf den Panzern, streicheln liebevoll die Waffen, suchen Deckung hinter echten Soldaten.
Und je mehr die Menschen darüber lachen, desto weniger weiß die Polizei, wie sie sich verhalten soll.
Da Afghanistan in den letzten 50 Jahren kein einziges Land hat binnengefallen, das ist natürlich vollkommen.
Afghanistan hat in den letzten 50 Jahren kein einziges anderes Land angegriffen. Im Gegensatz dazu gehören die Niederlande zu den 5 angriffslustigsten Ländern der Erde.
Dus die Jungs, die müssen geholpen werden an eine bessere Ökonomie.
Noch schrecklicher: der ökologische Raubbau, den ein Afghane schafft, ist ein Witz im Vergleich zu dem, was ein Niederländer fertigbringt. Den muss man doch dringend unter die Arme greifen. Nach dem Dick-und-Doof-Prinzip. Der eine legt eine Straße an, der andere fährt sie mit Panzern wieder zu Brei. Getarnt macht es natürlich noch viel mehr Späßchen, ein stabileres Afghanistan zu errichten.
I like this one a lot. Camouflage,
because die Methode mag ich am liebsten. Tarnung, volle Deckung. Man tut so, als würde man sich verstecken. Dabei kann jeder dich sehen, soll dich auch sehen. Das bringt die Leute zum Lachen. Es wirkt.
Kommunikationsguerilla versteckt sich nicht.
Ihre Kampagnen sind zunächst getarnt, demaskieren sich aber meistens während der Ausführung.
Es gibt keinen Feind, der verbissen und bierernst bekämpft wird.
Die Guerilla sagt stattdessen:
Alle Beteiligten sind potenzielle Gesprächspartner.
Video, guten Tag.
Ja, guten Tag. Brossmann-Name vom Deutschlandfunk in Köln. Wir machen eine Radioumfrage zum Thema Werbung.
Ich stelle Sie mal an unsere Pressestelle. Moment bitte.
Ja, danke schön.
Jungdut, Video.
Ja, Bross, guten Tag, vom Deutschlandfunk in Köln.
Guten Tag.
Wir machen eine Radioumfrage zum Thema Werbung.
Ja.
Und da wollte ich fragen, welche Art von Werbung finden Sie persönlich schlimm?
Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Da müssten Sie bitte mit dem Frank Behrens sprechen.
Ja, ist das...
Oder auch eine E-Mail vielleicht erstmal schreiben an ihn und kurz vorstellen, um was es da geht.
Am liebsten wäre mir das direkte Gespräch jetzt, weil wir...
Ich gebe Sie nochmal zurück, ja, in die Zentrale. Fragen Sie bitte mal nach dem Frank Behrens.
Frank Behrens,
genau.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Zentrale.
Ja, Bross nochmal. Ich soll nach dem Frank Behrens fragen, ob Sie mich da durchstellen könnten.
Einen Moment bitte, ja.
Danke.
Kann ich einen Moment bitte. Leon Blisbach?
Ja, Bross, guten Tag. Guten vom Tag. Deutschlandfunk in Köln. Den Herrn Behrens wollte ich eigentlich sprechen.
Ja, ich verbinde. Einen Moment bitte.
Ja, danke.
Klärenecke, Tafelmeier?
Ja, Bross, mein Name, vom Deutschlandfunk in Köln. Anscheinend ist der Herr Behrens nicht direkt zu erreichen, aber dann frage ich Sie halt. Wir machen nämlich eine Radioumfrage.
Ja.
Und zwar wollen wir wissen, welche Art von Werbung finden Sie persönlich schlimm?
Da müsste ich Sie dann wirklich an den Herrn Behrens weiterverweisen. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt keine Auskunft zu geben.
Ja.
Der Herr Behrens ist aber allerdings noch im Meeting.
Ah. Kann man mich dazwischen schalten?
Leider nicht, nein.
Schade.
It is the business of the future to be dangerous.
Ich bin der Überzeugung, dass diese Gesellschaft
zwar auch, aber gar nicht mal im Vordergrund so von formalen, institutionellen Herrschaftsmomenten geprägt ist, sondern mehr so von diskursiven. Das heißt, es kommt viel stärker darauf an, was Menschen denken und was von einer Person zur anderen weitergetragen wird. Zum Beispiel in einem Laden ist irgendwie klar, da muss man bezahlen. Und genau an der Stelle einzugreifen, warum eigentlich? Und Leute zu verwirren und die Frage zu stellen, warum bezahlen sie hier alle? Gibt doch genug von allem. Weil das Selbstverständliche in dieser Gesellschaft ist die meines Erachtens prägende Herrschaftsstruktur.
Zweitens, Einkaufen macht Spaß.
Einkaufen muss sein. Man braucht schließlich ein paar Dinge.
Und Einkaufen füllt freie Zeit.
Die riesigen Shopping-Malls in den Großstädten werden zu Ausflugszielen für Touristen.
Europapassage statt Hamburger Hafen.
Potsdamer Platz statt Brandenburger Tor.
Dumont Carré statt Kölner Dom.
Und in Wien?
Kohlmarkt statt Stephansdom.
Wir kaufen mittlerweile nicht mehr nur Produkte, die wir brauchen, sondern wir kaufen Images, wir kaufen sowas wie Lebensgefühl, wir kaufen eigentlich fast Identitäten.
Der Wiener Publizist Klaus Werner Lobo.
Klaus Werner Lobo deckte vor einigen Jahren die Zustände in Fabriken der Dritten Welt auf, in denen für Markenhersteller wie Nike oder Adidas produziert wurde.
Die Folge seiner Recherchen unter anderem?
Zumindest bei den Adidas-Zulieferern arbeiten keine Kinder mehr.
Doch im Vorfeld der Pekinger Olympiade wurde bekannt,
in chinesischen Betrieben, die auch für Adidas produzieren, liegt der Arbeitslohn 46% unter dem gesetzlichen Mindestlohn.
Gerade natürlich im Bereich von Markenprodukten ist es so, dass Menschen sich Identitäten zulegen in dem Sinn, dass mit Produkten gewisse Emotionen verbunden sind und man hat so das Gefühl, wenn man sich dieses Produkt jetzt kauft, dann kann man diese Emotionen mit sich selbst verbinden.
Ich bin süchtig.
Training wird gestartet.
Ich sammle Schritte vor Morgengrauen. Entdecke unbekannte, neue Orte. Laufe zum Mond und zurück.
Aktuelles Tempo 6,8.
Ich bin der Hase für die Nachbarhunde.
Die Hälfte ist geschafft.
Ich höre auf die Stimme in meinem Kopf.
Training beendet.
Der Markterfolg und so weiter, der hängt ja komplett von der Werbung ab. Wobei Werbung ja heute nicht mehr nur darin besteht, irgendwie ein Plakat zu drucken oder ein Inserat zu schalten, sondern da geht es wirklich um groß angelegte Image-Kampagnen. Also die neueste Methode der Konzerne, oder gar nicht so neu, aber die mit der sie in letzter Zeit sehr, sehr erfolgreich sind, ist die sogenannte soziale Unternehmensverantwortung, wo sie uns weismachen wollen, dass sie jetzt ethisch und sozial denken und quasi gute Bürger einer Gesellschaft sind. Das Ganze ist ungefähr so, wie wenn man vorher jemanden alles wegnimmt und dann sage ich, stimmt eigentlich, der schaut arm aus und ich gebe dem einen Euro.
Unsere Werbung geht ja dahin, dass wir halt wirklich das Herz des Konsumenten erreichen wollen. Mit, ich weiß nicht, ob Sie jetzt unsere neuen Beispiele kennen von der T-Mobile-Werbung. Das ist ja alles sehr emotional gehalten, wo diese junge Frau durch die Landschaft fährt und hat ihr Handy in der Freisprechanlage drin und zu Hause sitzt ihr Freund auf der Veranda und spielt ihr ein wunderbares Liebeslied auf der Gitarre.
Oh, das hat mich noch nicht erreicht.
Nee.
Und das ist Werbung, wo Sie sagen...
Und das ist halt eine sehr emotionale Werbung, ja. Und dann heißt es dann nicht irgendwie Kleingedrucktes und bitte und kaufen Sie auch und besuchen Sie uns in unserem Telekom-Laden, sondern da wird halt ein Lebensgefühl gezeigt.
Klaus Werner Lobos Publikationen sind Sachbücher und Handlungsanweisungen gleichzeitig.
Uns gehört die Welt, so der Titel seines im September 2008 erschienenen Buches.
Es enthält eine Fülle von Ideen, wie mit einfachen Mitteln Konzerne in Verlegenheit gebracht werden können.
Ach, immer nur reden, reden. Zum Beispiel hört man jetzt eine Menge darüber, dass Kakaobohnen in der sogenannten Dritten Welt von Kindern geerntet werden. Vorschlag: Wir machen eine Aktion dagegen. Unser Name ist Schoko-Guerilla. Wir bedrucken kleine Aufkleber mit dem Satz: Information der Schoko-Guerilla, diese Schokolade ist ein Produkt von Kinderarbeit. Damit gehen wir in Supermärkte und kleben diese Dinge auf Schokoladentafeln. Wenn euch jemand blöd kommen sollte, erzählt ihm, was ihr über die Herstellung von Schokolade gelernt habt.
Ich glaube, dass wir sehr viel Spaß brauchen, um die Welt zu verbessern. Und das gefällt mir an der Kommunikations-Guerilla. Also dieser Zugang über den Humor, über den Spaß, das ist das, was mir persönlich am meisten daran gefällt. Und Es ist eine sehr, sehr effektive Taktik. Die kann man am besten mit Kung Fu vielleicht vergleichen. Und im Kung Fu nimmt man die Kraft des Gegners und wendet sie trickreich gegen ihn. Es ist wahnsinnig einfach und mich wundert es manchmal, warum das niemand tut.
Wenn man gut ist, kann man auch einen Polizeikessel in ein Spektakel umwandeln. Wir haben irgendwann mal eine Aktion gemacht zu einer Überwachungskamera. Wir haben die so als Altar genommen und haben da so eine gesamte Gottesdienstliturgie abgezogen. So, wir glauben an den Sicherheitsgott und an die ganzen Propheten. Dann haben wir alles Mögliche und Choräle, so danke für deine schönen Bilder gesungen und so ein Kram, ne? Und dann kam irgendwann die Polizei. Als sie dann kam, sind wir dann auf sie zugestürzt, haben die Füße geküsst, haben die Weihrauch eingenebelt und haben die angebetet als Propheten des Sicherheitsgottes. Wir haben sie angebetet, dass sie uns mitnehmen in ihre Heiligtümer, also bitte festnehmen. Man steht da mitten auf dem Marktplatz und da hunderte von Leuten lachen sich scheppig. Die Polizei hat in dem konkreten Falle auch so reagiert, dass sie in ihre Autos gestürzt sind und abgehauen.
Sehr verehrte Kunden, nutzen Sie heute unsere günstigen Sonderangebote. In der Fleischabteilung finden Sie antibiotikagesättigte Puttenschnitzel, das Kilo für nur 2,95 Euro, garantiert aus deutscher Massentierhaltung. Besuchen Sie auch unsere Obst- und Gemüseabteilung, soeben eingetroffen, frisch gespritzte Tomaten aus Griechenland, das Kilo für 1,10 Euro. Besonders zu empfehlen, Paprika aus Italien, das Stück für nur 30 Cent. Da schmecken die Pestizide besonders knackig. Und machen Sie doch mal Pause und gönnen Sie sich einen Kaffee und Kuchengebäck in unserem Restaurant. Unsere Niedrigverdiener bedienen Sie immer willig und mit einem Lächeln.
Die Kostnix-Läden.
In Utrecht we have a very big city mall, very famous one, and we did an action there.
In Utrecht haben wir mal eine Aktion in der Fußgängerzone gemacht. Wir hatten einen Umsonstladen in dieser Mall. Der störte die großen Geschäfte und sollte weg. Wir wollten etwas für den Laden tun, aber auch gegen diese Art von Konsummonopol. Also haben wir uns gigantische Einkaufstaschen besorgt, Sachen aus dem Umsonstladen da reingelegt und sind als Clowns durch die Fußgängerzone gezogen. Wir haben die Sachen an Passanten verschenkt. Hey, die Klamotten könnt ihr alle in unserem Laden gratis bekommen. Kommt doch zu uns.
Just making propaganda for the giveaway shop, but in a clown style.
Dann kam die Polizei und führte sich auf wie die Axt im Wald. Ihr dürft hier nicht demonstrieren, das ist Privateigentum. Das war natürlich Blödsinn, denn Fußgängerzonen sind öffentlicher Raum. Deshalb demonstrierten wir weiter. Dann haben sie uns festgenommen. Aber die Menschen drumherum, die Passanten, die waren stinkesauer auf die Polizei, auf deren Unfähigkeit, mit unserem Humor umzugehen.
Der direkte, nur durch die Handlung selbst vermittelte Eingriff in den Alltag. Erkennungszeichen aller Aktionen der K-Guerilla.
Die Handlungen sollen für sich selbst sprechen. Die Obrigkeiten zu Gegenmaßnahmen gereizt werden, die sie der Lächerlichkeit preisgeben, ihre Hilflosigkeit zeigen.
Dabei geht es ganz gezielt um die Nutzung des öffentlichen Raumes.
Um eine Diskussion zu provozieren, beispielsweise darüber, wem ein öffentlicher Platz gehört.
Einer Sportartikelfirma vielleicht, die in der Nähe einen großen Laden hat?
Wien. Seit gestern trägt der Karlsplatz im ersten Wiener Bezirk den Namen Nike-Platz. In einer Feierstunde unter reger Beteiligung der Anwohner nahm ein hochrangiger Vertreter des für sein soziales Engagement bekannten US-amerikanischen Sportartikelherstellers den Austausch der Straßenschilder vor. Über die aktuelle Produktpalette sowie die Neugestaltung des Platzes mit dem Nike-Logo können sich die Bürger in eigens aufgestellten Containern informieren.
Sie haben dann Container aufgebaut, wo sie die Bevölkerung darüber informiert haben, dass dieser Platz wird jetzt viel schöner, weil das jetzt ein privates Unternehmen übernommen hat. Und dieser Karlsplatz, der seit Jahrhunderten Karlsplatz heißt, wird jetzt in Nike-Platz umbenannt. Das war eine Konsum-Guerilla-Gruppe, die haben das natürlich nur gefaked. Und das Komische war, wie die Leute darauf reagieren.
Dass Karlsplatz umbenannt werden soll?
Ja, genau. In Nike-Platz.
In Nike-Platz. Eine Katastrophe.
Ja, das ist natürlich ziemliches Branding. Also ich finde das nicht gut, dass die Stadt einfach da zulässt, weil es ja einfach Karlsplatz historisch gesehen ja sich verwurzelt und Nike-Platz einfach dann in Kommerz umzusetzen, ist ja echt heftige Entscheidung.
Man kann sich nur wundern, es ist ja verrückt, was alles verkauft wird. Ich meine, was,
nein, also, was ich nicht richtig finde, ist, wenn die hier Logos hergeben.
Ja, ich glaube, denen gehört eh schon alles. Also dann sollen sie auch dafür zahlen.
That's a part of commercial life. I mean, without money, how could you do things without money? I mean, that's perfect.
Wem gehört die Fußgängerzone?
Was darf man dort und was nicht?
Zum Beispiel in Münster.
2B, Made in Hell, Flashmobbing.
Wir planen jetzt eine sogenannte Flashmob- bzw. Smartmob-Aktion, die wir hier im Puma-Store in Münster durchführen wollen, um auf die Arbeitsrechtsverletzungen in den Weltmarktfabriken aufmerksam zu machen. Und es ist halt so geplant, abgesprochen, unabgesprochen, in das Puma-Geschäft gehen, uns als Konsumenten und Konsumentinnen geben. Zu einer abgesprochenen Zeit, zu einem abgesprochenen Zeitpunkt werden wir umfallen und schlafen. Und mit diesem Schlafen wollen wir darauf aufmerksam machen, dass gerade zum Start von Olympia, gerade jetzt in den nächsten 4 bis 6 Wochen, die Arbeiter und Arbeiterinnen noch mal mehr im Akkord arbeiten müssen, noch mal mehr Überstunden leisten müssen als sowieso schon und eigentlich die grundlegenden Arbeitsrechte permanent und fundamental von so großen Sportartikelherstellern wie Puma, wie Adidas verletzt werden.
Genau, ich schreibe hier so die Zettel ein, die wir gleich nachher hochhalten werden. Da stehen verschiedene Sachen drauf. Also wir haben immer oben groß drauf stehen Made in Hell, hergestellt im rechtsfreien Raum und haben verschiedene Embleme dann da drauf, zum Beispiel 90-Stunden-Woche, kein Arbeitsschutz, kein Mindestlohn, halt die ganzen Dinge, die uns stören.
Wir wollen keinen Boykott, weil das nützt den Arbeiterinnen in den Ländern des Südens auch nichts, wenn sie gar keinen Arbeitsplatz mehr haben, dann doch lieber noch ein schlechter Arbeitsplatz. Aber wir wollen, dass die Konsumenten aufmerksam gemacht werden und dass sie nachfragen und dass sie schon auch damit drohen. Ich kaufe kein Puma-T-Shirt für 80 Euro, wenn der Lohnanteil unter 1% beträgt und die Gewinnspanne für Puma einfach riesig ist, ne? Also bis zu 80% gehen in die Werbe- und Marketingkampagnen. Und das rentiert sich halt auch deswegen, weil die Produktionskosten 1% betragen.
Und zwar wollen wir alle getrennt gehen oder in Zweiergruppen. Wir sind nämlich erstmal einfach ganz normale Passanten. Und wir verabreden gleich am Ende eine Zeit, zu der wir einfach alle einschlafen. Und wir schlafen genau 1 Minute lang. Und wir werden uns aufteilen in 2 Gruppen. Eine Gruppe wird unten einschlafen und eine Gruppe wird oben einschlafen. Einfach verteilt auf dem Boden, man kann sich irgendwo drüber lehnen, sich hinsetzen und einschlafen. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie ihr einschlafen wollt.
Wenn du irgendwas anprobieren möchtest, dann sagst du mir Bescheid, dann suche ich dir eine passende Größe. Sollen wir uns auch hinlegen? Was soll denn das? Hätte man ja wenigstens vorher um Erlaubnis fragen können.
Was ist das?
Fragen wir uns auch gerade.
Naja, Kunst ist halt undefinierbar, ne?
Ich bin nur etwas verwirrt jetzt.
Ich auch. Machen Sie ruhig weiter.
Was ist denn nun los?
Die haben hier so eine Aktion gemacht, das ist so...
Ja, das ist gegen Ausbeutung, ja.
Die Guerilla sticht und verschwindet wieder.
Ihre Aktionen fügen den Unternehmen deutliche Imagekratzer zu.
Auch einem Konzern, der noch nicht mal zu den schlimmsten gehört, im internationalen Vergleich gesehen.
Laut Klaus Werner Lobo werden beispielsweise die Turnschuhe der Firma Adidas in Indonesien und China für ca. 40 Cent pro Paar genäht.
Um dann in Deutschland für 100 Euro über den Tisch zu gehen.
Einen großen Teil dieses Profits schluckt die Werbung, die längst nicht mehr nur Werbung in Anzeigen und auf Plakatwänden ist.
Viel eher Lifestyle Creation. Umfassendes Management, das kein Produkt verkauft, sondern eine Lebenseinstellung.
Ich bin süchtig.
Training wird gestartet.
Ich höre auf die Stimme in meinem Kopf. Lasse mich von Musik tragen, wenn ich nicht mehr kann. Laufe gegen gestern. Die Welt soll mein Zeuge sein.
Zielzeit um 10 Minuten übertroffen.
Ich messe mich in Metern, Kilometern und schließlich in Charakter. Ich bin Teil von etwas Größerem geworden. Ich war weg und bin als ein anderer zurückgekommen.
Drittens, Adbusting.
Entstanden aus den englischen Wörtern Advertisement, Werbung,
und Busting, etwas auffliegen lassen.
Also Konzerne beispielsweise haben ein ganz wichtiges Interesse daran, ein gutes Image abzugeben und legen viel Wert darauf, dieses Image zu pflegen. Von daher ist es für Aktionen wie Adbusting, also die Veränderung von Werbung, so interessant, diese Bilder, die Konzerne von sich in der Öffentlichkeit präsentieren, anzugreifen, umzugestalten. Da eben Informationen reinzupacken, die diese Werbung umdreht.
Wir sind gut bis zum letzten Tropfen. Exxon Oil.
Besuchen Sie unsere Strände. 2500 Kilometer vollkommen zubetoniert. Türkei. Zu Gast bei Planierraupen.
Babys bringt der Klapperstorch. Und Atomkraft ist sicher. Vattenfall von Verblödung.
Klimaerwärmung direkt. Draußen heizen mit Erdgas.
Verbrauch 22 Liter. Der neue Porsche Cayenne. Monströs, aggressiv, dämlich.
Im Angebot die letzten Fische der Nordsee. Ihre Metro Group.
Adbusting ist für mich ein Teil des Eingreifens so in den öffentlichen Raum. Und zwar bezieht sich das vom Begriff Adbusting ja auf alles, was so an Werbeflächen da ist, für alles Mögliche. Also gerade egal, ob da ein Produkt angepriesen wird oder ob dort eine Partei Werbung macht oder in welcher Form auch immer. Das hat sehr viel mit dem Alltag der Leute zu tun.
Die Adbuster-Szene ist eine der facettenreichsten Gruppierungen innerhalb der K-Guerilla.
Ihre Arbeitsweise reicht von legal bis illegal.
Komplett verweigernd oder selbstironisch.
Beim Camp Kleist war die Grundidee Urlaub für die Augen und dass man da eine bestimmte Zeit lang jede Werbetafel freischaltet und die dann der Öffentlichkeit gehört, diese sowieso im Prinzip über jeden Joghurtkauf, über jeden Kleidungskauf bezahlt. Also die Werbetafeln werden ja über die Einnahmen von Produkten, die jeder Mensch kauft, bezahlt. Also dass diese Tafeln dann halt auch der allgemeinen kulturellen Äußerung offen stehen.
Stefan König, Mitbesitzer einer Grafikagentur in Berlin-Friedrichshain.
Organisierte die Initiative Camp Kleister.
Und das hat man gemacht, indem wir also um die 50 bis 70 Werbetafeln hier in Friedrichshain freigekauft hatten und dann Leute dran malen konnten, im Prinzip für umsonst.
Liebe Erna, ich liebe dir seit 50 Jahren. Du bist der Hammer, dein Otto.
Es geht einfach darum, dass man mal guckt, wie wirken sich bestimmte Sachen auf Menschen, auf das Stadtbild aus und auch aufs Leben. Und dass wir zum Beispiel festgestellt haben, dass ein Punkt von Werbung ist, der in unserer Meinung nach kritischste, dass die ganze Zeit so ein Zustand von Unzufriedenheit erzeugt wird. Weil man sagt, hier gibt es was du noch bekommen kannst. Und wenn du das noch nicht hast, kannst du ja nicht zufrieden sein. Und da wollten wir einfach mal einen Bruch machen und gucken, was passiert, wenn man so eine Werbung einfach austauscht. Ich finde, eins der schönsten Beispiele sind so eine Zettel, die um Laternenmasten kleben, wo man unten eine Telefonnummer abreißen kann, dann eine neue Wohnung gesucht wird, ein Kinderwagen verkauft wird oder ähnliches. Und eine Künstlerin, La Ruche hat ein riesengroßes Werbeplakat genauso gestaltet, auf dem riesengroß stand: Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Und unten drunter konnte man von riesigen Fetzen halt riesengroße E-Mail-Adressen abreißen und La Ruche dann mal kennenlernen. Potenziell.
Camp Kleister richtet sich nicht gegen die Werbung als Medium.
Schließlich sind die Akteure zum größten Teil selbst Werbegrafiker.
Was Stefan König und andere betreiben, ist freiwillige Selbstkontrolle.
Hygienische und selbstironische Maßnahmen, um sich nicht völlig im Marketing zu verlieren.
Die andere Sache war ein Projekt von mir persönlich. Und dann gab es halt riesengroße Soldaten, die über ihre Pistolen geweint haben und gesagt haben, dass sie den Preiskampf wohl niemals gewinnen können. Oder ein anderer Soldat, der seine Freunde anspornte, dass das Einkaufszentrum wohl besser noch irgendwie ein bisschen zu halten sei, bis der Nächste sich irgendwie zu den Schnäppchen durchschlagen kann. Oder eine Frau, die vom Arzt betreut wurde und liebevoll angeguckt wurde und der Arzt hat der Frau gratuliert, dass Frau Schmöller jetzt den Preissturz überlebt hat. Und dass man einfach diese Konsumwelt mal hinterfragt und für sich selber hinterfragt, was macht man irgendwie. Das Problem ist nicht, dass man Turnschuhe trägt, sondern einfach, wie man mit dieser Turnschuh, mit dieser Welt und Marketingwelt umgeht, unserer Meinung nach.
Okay, Vormittag, das Marketing beginnt, erstmal was ausziehen. Damit man Haut sieht. Ein fehlgeleitetes Gefühl entwickeln, eine günstige Option verfolgen, einen Untergang planen, noch etwas Schulden machen.
Adbusting, Stufe 2.
Für verschärfte Varianten des Adbusting braucht es eine Rechtsberatung.
Straftatbestände könnten sein Sachbeschädigung, Urheberrechtsverletzung, Land- oder Hausfriedensbruch.
Es hat Millionen Klagen gegeben von verschiedenen großen Firmen der Chemieindustrie, der Autoindustrie. Die sind alle abgewettert worden mit dem Hinweis, dass wir mit dieser Rubrik, die wir Fake nennen, also eine verfremdete Anzeige, dass wir unter dem Satire-Paragrafen laufen. Das heißt, Satire ist erlaubt.
Jochen Schild, Chefredakteur des im Hamburger Hafen angesiedelten Greenpeace-Magazins, in dem jeden Monat verfremdete Werbeanzeigen erscheinen.
Wir nehmen die Vorlagen aus den großen Magazinen in Deutschland, nehmen wir mal an der Spiegel oder der Stern. Wir gucken uns das an, legen die uns sozusagen auf den Scanner und verfälschen dann sozusagen Buchstaben oder Botschaften dieser Anzeigen und drucken sie dann. Sie sehen aus wie echte Anzeigen, natürlich. Das ist der Witz.
Mit Burger King, mit Sicherheit zum Übergewicht.
Globale Erwärmung 3 Grad Celsius. Ford, Feel the difference.
Füllen Sie Ihre Lippen in Chemie mit Lippenstift von Yves Saint Laurent.
Da wirbt zum Beispiel hier der Moderator Johannes B. Kerner. Fliegen ist cool für Air Berlin. Und wir zeigen den Herrn Kerner und schreiben, ich bin ein Klimakeller, denn ich fliege mit Air Berlin. Das ist auch eine schöne Sache, dass wir einfach Herrn Kerner mal darauf hinweisen, dass das Fliegen mit Air Berlin ja nicht nur Vorteile hat, sondern im Wesentlichen Nachteile, weil nämlich das Klima nachhaltig geschädigt wird durch Fliegen, gerade auch wenn man kurze Strecken fliegt.
Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr auf meine Ernährung zu achten. McDonald's, ich liebe es.
Wir können alles, außer AKWs betreiben. Ihr Land, Baden-Württemberg.
Diese Verfremdung hat sogar dazu geführt, dass das im baden-württembergischen Landtag behandelt wurde, dieser Fake. Erwin Teufel, der damalige Ministerpräsident, wollte uns verklagen und so weiter, hat uns auch verklagt, wir haben wieder gewonnen. Juristisch müssen Sie insofern aufpassen, weil Sie, wenn Sie das tun, natürlich sofort unter eine gewisse strafrechtliche Verfolgung der Firmen geraten. Sie müssen unbedingt darauf aufmerksam machen, in einer großen Schrift, die wir hier auch immer neben jeden Fake setzen, also keine Anzeige, das ist schon mal unerlässlich. Und man muss hier nicht mit beleidigenden Sachen arbeiten. Alle Fakes werden von unserem Rechtsanwaltsbüro genau geprüft und abgeklopft. Das ist ganz klar, man muss etwas vorsichtig sein.
Eine andere Methode. Die Veränderung so gestalten, dass sie alle für bare Münze nehmen, für einen besonders gut gelungenen Werbegag.
Wir freuen uns auf Ihre nächsten Entlassungen und unsere Gehaltserhöhungen.
So zu lesen auf einer 30 Quadratmeter großen Werbetafel mit dem Konterfei des Vorstands einer großen deutschen Bank.
Urheber des Plakats unbekannt.
Und noch ein Trick. Täuschung durch offizielles Vorgehen, die bereits bestehenden Kanäle nutzen.
Wenn ich irgendwas im Bereich Antisexismus mache, gehe in den Zeitschriftenhandel und nehme mir die ganzen sexistischen Zeitungen dort und lege dort schön auf dem Layout dieser Zeitung eine Erklärung einer Minderheit in der Redaktion rein, also was so richtig echt wirkt, auf dem Briefkopf, die sich von dieser Zeitung distanziert. Das arbeitet mit bestimmten Codes ganz gezielt, erreicht aber wahrscheinlich die Leute genau deshalb, weil es so ungewöhnlich ist, dass die Redaktion selber sich da behagt.
Es ist ja heute so, dass in der Regel Anzeigen, auch von seriösen Firmen in Tüttelchen, ja strotzen von Fehlern, von Behauptungen, die so gar nicht zutreffen. Also Lebensmittel sind fabelhaft, tun der Gesundheit gut, tun sie eben nicht in der Regel, also zumindest nicht Industrieprodukte. Autos sind fabelhaft klimaschonend, stimmt nicht. Autos schaden dem Klima, aber ich sehe immer riesige Limousinen oder Jeeps, die an irgendwelchen murmelnden Flüssen parken und die Kinder sind fröhlich und alles ist eins, alles ist Natur.
Klimaschutz einfach gemacht, CO2-Ziel verfehlt und trotzdem prahlen.
Pro Neuwagen wollten wir ja laut Selbstverpflichtung weniger CO2 ausstoßen. Aber dieses Ziel haben wir grandios verfehlt.
Psst. Die genauen Zahlen sind zwar geheim, aber für 2006 trotzdem irgendwie durchgesickert.
Unser Scheitern, Ihre deutsche Automobilindustrie.
Hier sehen wir die Anzeige der Zigarettenfirma West und wir machen aus dem W... Bei West machen wir ein P, Paula wie Pest. Da sind drei lachende, fröhliche, vor Gesundheit strotzende Jugendliche, die sich nun gegenseitig eine Zigarette zureichen. Das heißt, die Botschaft ist klar, seid jung und fröhlich und wenn ihr raucht, seid ihr glücklich.
Nächste Stufe des Ad-Busting, direkter Angriff auf die Ausstellungsflächen, insbesondere die stromfressenden Leuchtkästen.
Juristische Einschätzung, halblegal. Im wahrsten Sinne des Wortes Verhandlungssache.
Zwei Frauen in Hamburg.
Adbusting. Verschärft.
Es gibt Aktionen, die ich mache, weil ich damit Aufmerksamkeit erregen möchte. Und dann freut es mich, wenn das irgendwo in der Zeitung steht. Wenn ich einen Aufkleber auf irgendein Plakat klebe, dann erhoffe ich, dass es Leute sehen und dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen im Stadtbild präsent wird und die Leute untereinander darüber reden.
Mariella. Verurteilt zu 15 Tagessätzen wegen Anbringens eines knapp 20 Quadratzentimeter großen Aufklebers gegen Kohlekraftwerke.
Auf einem 3x4 Meter großen Wahlplakat.
Das Ziel, was ich erreichen will, ist nicht verborgen. Zum Beispiel, wenn ich ein Werbeplakat verändere, werde ich mich vielleicht nicht gleich erwischen lassen, weil dann kann ich das halt nicht mehr machen. Aber mein Ziel ist schon, dass man das Ergebnis davon sieht.
Desiree. Ein schwebendes Strafverfahren wegen erfolgreicher Blockade eines Atommüllzuges.
Ich hinterlasse manchmal die Anleitung, wie man die Werbeanlage öffnet, damit Leute das nachmachen können. Ich kriege nicht immer alle auf und da gibt es im Internet ganz viele Anleitungen, welche Werkzeuge man da brauchen, weil wie kann man das basteln.
Und hier kann man das ganz gut ausdehnen. Gibt es Stift?
dann muss man eine Nachricht hinterlassen. Werbung, nein, danke. Und das ist mit flüssiger Kreide. Das heißt, es geht auch relativ schnell wieder weg. Hier schreibe ich.
Atomkraftgegner überwintern im Dunkeln mit kalten Wintern.
Mia Bross vom Deutschlandfunk in Köln, guten Tag.
Guten Tag.
Wir machen eine Radioumfrage.
Ja.
Und da möchte ich gerne von Ihnen wissen, welche Art von Werbung Sie persönlich schlimm finden.
Schlimm? Da fragen Sie mich was. Ich glaube, Werbung, die mich anschreit.
Anschreit?
Werbung, die mich anschreit. Die einem die Botschaft reinprügelt. Du musst kaufen. Das finde ich immer ganz schlimm.
Mhm. Also die nicht informativ ist?
Genau. Sondern die einfach nur sagt, du musst kaufen.
Und glauben Sie, dass die Werbeschaffenden absichtlich diese Werbung nervig gestalten?
Ja, teilweise. Also man muss ja in relativ kurzer Zeit viel Botschaft unterbringen. Und dann ist es immer am einfachsten, direkt zu sagen, was man eigentlich will, nämlich, dass der Konsument kaufen soll. Das Problem ist auf der anderen Seite dann aber, dass der Konsument meistens weggeht oder wegschaltet. Damit kämpft die Branche ja im Allgemeinen.
Selbstironie, Verfremdung, gefakte redaktionelle Mitteilungen und schließlich völlige Ablehnung.
Die Gegner der Konsum- und Werbekultur sind ebenso fantasievoll wie die Werbestrategen.
Es ist wie bei allen Rebellen. Die Waffen des Gegners werden die eigenen.
Den meisten Konsumkritikern geht es nicht darum, das politische oder ökonomische System zu stürzen.
Im Gegenteil, sie nehmen die Möglichkeiten einer Demokratie wahr.
Und die Glaubensbekenntnisse unserer Wirtschaftsweisen beim Wort.
Viertens, Culture Jamming.
Wir haben das Konsumtempelanbetung betitelt, um halt so eine Relation zwischen Religion und Konsum herzustellen und ihnen zu zeigen, dass das Einkaufen vielen Leuten heutzutage ebenso wichtig ist, wie es vor einigen Jahren vielleicht die Kirche war. Ja, dann sind wir halt durch die Stadt gegangen und immer wenn wir einen Laden gesehen haben, bei dem wir gerade Lust hatten anzuhalten, dann sind wir auf die Knie gefallen und haben angefangen, gemeinsam halt diese Konsumgebete zu sprechen.
Psalm 99. Der Katalog ist mein Hirte. Er zeigt mir die Angebote, er erquicket meine Kauflust und führt mich auf bunten Seiten um seiner Marken willen. Und ob ich schon wanderte mit keinem Geld, fürchte ich keinen Kauf, denn du bist bei mir. Deine Kundenkarten und Coupons trösten mich. Du bereitest vor mir einen Grabbeltisch im Angesicht meiner Schulden. Werbung und Konsum werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben in der Europapassage immer da. Amen.
Kimberly und Martin, Anfang 20 von der Hamburger Bundjugend.
Der Sinn der Aktion war, Konsumenten dazu zu bringen, etwas mehr nachzudenken darüber, wie sie konsumieren und wie oft und was sie dann auch kaufen. Die Herkunft der Sachen ist oft fragwürdig, weil sich die Globalisierung so weit entwickelt hat, dass man gar nicht mehr durchsteigt, wo kommen meine Sachen überhaupt her, unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen wurden sie gefertigt und was passiert danach damit. Und über sowas machen sich Menschen viel zu wenig Gedanken und es wird einfach blind gekauft, Geiz ist geil, alles ist billig. Ja, und darauf wollten wir Leute bringen und sie vielleicht dazu anregen, sich eine etwas sinnvollere Beschäftigung zu suchen als das Einkaufen. Bei Saturn ist auch jemand rausgekommen. Wir hatten uns halt unter dieses Vordach gekniet und wir haben sehr viel Beifall bekommen von den potenziellen Saturn-Kunden. Eine Person des Personals kam raus und war nicht sehr belustigt, dass wir da knieten und meinte dann gleich, wir rufen gleich die Polizei. Würden Sie jetzt bitte woanders hingehen? Und dann haben wir uns ein paar Meter weiter nach hinten gesetzt, wo ganz klar der öffentliche Fußweg war. Und vor der Europapassage waren Passanten, die uns gefragt haben, ob wir das ernst meinen, dass wir die Konsumtempel anbieten, dass wir diesen Konsum vergöttern.
Nicht jeder kann am Konsum teilnehmen.
Noch lange nicht jeder will daran teilnehmen.
Und dass jemand eine Firma gründet, muss nicht bedeuten, dass er mittels Ellenbogeneinsatz und übers Ohr hauen reich werden will.
Er kann damit auch einen Gemeinschaftsgedanken verbinden. Eine Form neuer Ökonomie, die nicht auf Gewinnmaximierung zielt.
Fünftens und letztens. Die enttäuschten Konsumenten helfen sich selbst.
Premium Cola ist quasi aus Versehen entstanden. Wir waren früher eigentlich nur eine Fangemeinde enttäuschter Kunden von Afrikola.
Uwe Lübbermann, einst überzeugter Trinker einheimischer brauner Brause, heute Mitbesitzer einer Getränkefirma.
Afrikola hat nämlich Ende 1999 die Rezeptur verändert, und zwar heimlich, was wir unglaublich frech fanden. Und daraus ist eine Protestgruppe entstanden, die 2 Jahre lang für diese Rücknahme der Änderungen gekämpft hat. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ging gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern es ging um den Akt, dass man als Konsument einfach belogen wurde, dass die Änderung nicht kommuniziert wurde. Und das war für uns auf jeden Fall Grund genug, sich erstens 2 Jahre aufzuregen und dann, als wir die Chance hatten, durch Zufall eine eigene Produktion zu starten. Die ganze Aktion hat im Prinzip damit begonnen, dass wir die Adresse des Afrikola-Herstellers vom Deckel abgelesen haben und dahin gefahren sind. Die saß damals noch in Köln, die Afrikola GmbH. Und da haben wir uns große Wasserpistolen besorgt, damit wir da auch Eindruck schinden, und haben den ehemaligen Inhaber der Marke, Alexander Flach, da vor Ort interviewt, damit er uns mal erklärt, was er da heimlich mit dem Inhalt veranstaltet hat.
Die Firma Premium Cola entstand nicht nur aus Enttäuschung über eine veränderte Rezeptur.
Das Unternehmenskonzept sah von Anfang an fairen Umgang mit allen Beteiligten vor.
Inklusive der Kunden.
Das ist auch ein zentraler Ansatz bei Premium, dass wir nicht nur kritisieren wollen, was Unternehmen aus unserer Sicht falsch machen, sondern wir wollen auch den Beweis antreten, dass es besser geht. Premium Cola wird im Prinzip von einem Kollektiv betrieben. Im Moment besteht das Kollektiv aus 167 Beteiligten. Die sind verteilt über 55 Städte und 3 Länder. Man könnte sagen, dass es einen harten Kern gibt. Das sind so rund 20 Leute, die sich regelmäßig äußern. Wir formulieren das scherzhaft immer so, dass wir eine Art Aufsichtsrat haben, der aus allen Beteiligten besteht.
Rebranding. Eine Bezeichnung, die nicht von Uwe Lübbermann oder anderen Miteigentümern der Firma stammt, sondern von den Wortschöpfern der Kommunikationsguerilla.
Sie beschreibt die Wiederbelebung eines aufgegebenen Labels.
Und meint die völlige Umgestaltung des herkömmlichen Modells von Besitzer, Konsument und Gewinnerwirtschaftung.
Werbung wird abgelehnt.
Kommunikation erfolgt möglichst auf direktem Weg.
Wir arbeiten in manchen Teilen schon ähnlich wie normale Marken, weil auch wir Botschaften haben und auch wir Dinge transportieren wollen. Wir wollen es nur so tun, dass wir damit niemandem auf den Wecker gehen und dass wir treuhänderisch das Geld der Kunden nicht für Werbung verschleudern. Das ist ein wesentlicher Ansatz.
Bei Einstellungen werden Personen bevorzugt, die auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen haben.
Wir haben im Prinzip die Vorstellung, dass Premium Cola auf keinem Weg in irgendeiner Weise unkorrekte oder unfaire Leute unterstützt. Also ich möchte nicht, dass jemand, der Geldspielautomaten aufstellt, in dem Bewusstsein, damit an Spielsüchtigen zu verdienen, dass der an Premium Cola was verdient. Der soll das gar nicht haben. Umgekehrt habe ich eher den Wunsch oder die Vision, dass man am Vorhandensein von Premium in einem Laden sieht, dass da die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind, zum Beispiel. Das wäre meine Vision.
Das kritiklose Konsumbekenntnis. Ich glaube an Angebote, die viele, die Allmächtigen. Schöpfer unnötiger Luxusbedürfnisse und an den Konsum, ihre erzielte Folge, unseren Gebiete, verbreitet durch Werbung, gefördert von Versprechungen, gelitten unter persönlicher Vernunft, hinterfragt, kritisiert und verdammt, abgelöst durch gezielte Käufe, ersetzt durch Lebensfreude und Kreativität, durch Imagekampagnen rückgängig gemacht, zum Lebensinhalt erklärt. Zusammen mit den Angeboten, den allmächtigen vielen, wird er kommen, zu füllen das Dasein der Konsumenten und Konsumentinnen. Ich glaube an die fantastische Werbung, die zahlreichen billigen Discounter, Netz der Konzerne, Herabsenkung der Preise, Ökonomisierung der Freude und das sorglose Leben in Ewigkeit. Amen.
For left, quit, march!
Es muss etwas passieren, was die Leute in der Substanz irgendwie angeht, wo die anfangen, warum passiert das? Warum ist das überhaupt so? Das finde ich viel interessanter.
Was neu ist, ist, dass jetzt vor allem jüngere Aktivisten, Aktivistinnen auch sagen, Widerstand darf auch Spaß machen, kann auch Spaß machen.
Ich glaube, dass wir sehr viel Spaß brauchen, um die Welt zu verbessern. Und das gefällt mir an der Kommunikationsguerilla. Also dieser Zugang über den Humor, über den Spaß. Das ist das, was mir persönlich am meisten daran gefällt.
Wir wollen, dass die Konsumenten aufmerksam gemacht werden und dass sie nachfragen.
Dass man einfach diese Konsumwelt mal hinterfragt und dann für sich selber hinterfragt, was macht man.
Mensch, willst du ewig kaufen? Kommunikationsguerilla gegen Konsumkultur. Sie hörten ein Feature von Michael Reitz. Es sprachen Sigrid Burgholder, Isis Krüger, Frauke Pohlmann, Martin Bross und Markus Scheumann. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Andreas Räder. Regie Leonhard Koppelmann. Redaktion Ulrike Bajor.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2008. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der GEZ.
Seien Sie fair. Melden Sie sich an. GEZ. Schon bezahlt?
Deutschlandfunk.